Hallo und willkommen zu Unterwegs. Ich heiße Marc Diening und wir reisen heute zusammen nach Wien. Da denken die einen vermutlich sofort an die Hofburg oder das Schloss Schönbrunn, das einst Kaiser Franz Josef und seiner Sissi als Rückzugsort diente. Andern kommt vielleicht der Prater in den Sinn oder die spanische Hofreitschule oder eines der vielen grandiosen Museen. Und bei einem Besuch im Kaffeehaus wird dann bei Sachertorte und einer Melange der nächste Stadtspaziergang geplant. Und fast allen Wien-Besuchern gemein ist, sie verbinden mit der Stadt auch Musik. Längst auch moderne, Rock und Pop, doch vor allem natürlich klassische. Mozart, ganz klar, auch Franz Schubert und nicht zuletzt der Walzerkönig Johann Strauss. Auf seinen Spuren hat Michael Marek die Stadt erkundet.
Station Nummer 1. Wir stehen vor einem berüchtigten Objekt in Wien, einem zentralen Objekt.
Berüchtigt ist sehr schön, das gefällt mir. Wir stehen vor der Wiener Staatsoper. Die ursprünglich Hofoper hieß natürlich, als sie gebaut wurde im italienischen Renaissance-Stil und zwar eröffnet in 1860er Jahren, Ende der 1860er.
Ilse Heigert ist Johann Strauss-Expertin und Stadtführerin. Mit ihr bin ich in Wien unterwegs, auf den Spuren des Walzerkönigs, an den Orten, wo er einst gelebt, gespielt und geliebt hat.
Und dieses Opernhaus, das normalerweise nur für Opern geöffnet ist, ist einmal im Jahr für eine Operette geöffnet. Und das ist natürlich die Fledermaus und das ist natürlich zu Silvester. Am Abend wird auch im Fernsehen jedes Jahr um 20.15 Uhr die Fledermaus gespielt. Das ist einfach ein, wie soll ich sagen, ein Feel-Good-Stück. Das ist lustig, das ist ein bisschen frivol. Und wenn es traurig ist, dann ist es lustig traurig.
Johann Strauss' Sohn war bereits zu seiner Zeit ein echter Superstar, sagt Heigert. Und ich werde das auf unserer Tour immer wieder hören. Übrigens trug sein berühmter Vater, ebenfalls Komponist, den gleichen Namen. Aber keine andere Musik steht so für Wien wie die von Strauss Junior. Innerhalb der Strauss-Familiendynastie komponierte nicht nur er, es herrschte erbitterte Konkurrenz zwischen ihm und seinem gleichnamigen Vater. Am Ende war Sohn Johann erfolgreicher als seine ebenfalls talentierten Brüder und als Strauss Senior. Über 500 Werke hat er geschrieben, Walzer, Polkas, Märsche, Quadrillen, Galopps und natürlich Operetten.
Wir stehen jetzt vor unserer sozusagen zweiten Station, und zwar ist das Theater an der Wien. Heutzutage heißt es Musiktheater an der Wien. Viele Uraufführungen haben hier stattgefunden und hier wurden auch viele, viele Aufführungen von Johann Strauss selber dirigiert natürlich.
Dreizehn seiner insgesamt 15 Operetten wurden im Theater auf der Wien uraufgeführt. Dabei war Johann Strauss' Sohn eigentlich gar kein Operettenfan, so heißt es. Der deutsch-französische Komponist Jacques Offenbach legte ihm aber nahe, sich in diesem Genre zu versuchen. Mit Erfolg. Heute gilt sein Wirken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als die goldene Operettenära, so Ilse Heigert.
Er war ein hochtalentierter Dirigent, wobei er meistens seine Walzerkonzerte als Spielerdirigent komponiert hat. Das heißt mit der Geige in der Hand und dann mit dem Bogen den Einsatz für die anderen gegeben. Ja.
Strauss war bekannt für seinen eigenen Stil. Er trug eine kleinkarierte Hose, einen schwarzen Frack, eine weiße Weste sowie einen Halsschmuck. Und er hatte eine körperbetonte Bewegungschoreografie beim Dirigieren.
Man sagt ihm ja nach, dass er so ein schöner Mann war und auch natürlich durch das Talent so seine Ausstrahlung hatte, dass die Mädels und Frauen also teilweise in Ohnmacht gefallen sind, wenn er auf die Bühne gekommen ist. Ja, der schöne Shani. Shani war sein Spitzname, ne?
Nächste Station, das House of Strauss, ein multimediales Erlebnismuseum über die Geschichte der Familie Strauss. Im historischen Saal finden auch heute noch Konzerte statt und hier sind wir mit einem Verwandten der Familie verabredet, Eduard Strauss.
Der Johann Strauss Sohn ist mein Urgroßonkel. Ja? Also einmal ums Eck sozusagen.
Mit seinem Oberlippenbart und den markanten Gesichtszügen könnte man meinen, Johann Strauß stünde mir persönlich gegenüber. Eduard Strauß führt mich durch das bunte, audiovisuelle Museum mit LED-Wänden, Klanginstallationen und animierten Projektionen. Im Hintergrund läuft die Trittstratsch-Polka. Strauß komponierte sie als eine ironisch-musikalische Replik an die satirische Wochenzeitschrift Trittstratsch. Diese druckte 1858 eine spöttische Karikatur des Walzerkönigs in der Serie Wiener bekannte Persönlichkeiten. Die Boulevardpresse hatte auch die drei musikalischen Strauß-Brüder, Johann, Josef und Eduard, kritisch aufs Korn genommen oder wie sie genannt wurden, der schöne Jean, der flotte Peppi und der fesche Edi, umschwärmt wie eine Boygroup unserer Tage.
Und in dem House of Strauß hier ist es eben mir besonders, dass es hier um alle Sträuße des 19. Jahrhunderts geht. Und das ist das Besondere an diesem Haus. Darum bin ich hier so gern, weil das ist der einzige Originalschauplatz, Originalspielplatz, den es gibt, wo alle vier Strauße des 19. Jahrhunderts aufgetreten sind und gespielt haben.
Johann Strauß' Vater war selbst ein erfolgreicher Komponist, fürchtete aber angeblich die Konkurrenz aus der eigenen Familie. Nach der Rivalität im Leben liegen die beiden nun friedlich auf dem Zentralfriedhof nebeneinander. 1826 gründete Johann Strauß' Vater sein eigenes Orchester und stieg rasch zum führenden Kapellmeister für Tanzmusik auf. Er formte den Wiener Walzer entscheidend mit und machte ihn im Bürgertum erst populär, so Eduard Strauß. Gespielt wurde die ganze Nacht durch, es wurde der Lust gefrönt, der Musik, dem Alkohol und auch anderen Substanzen, die es damals schon gab. Reich geworden ist Johann Strauß' Sohn mit seinen Operetten.
Johann Strauß' Sohn ist als reicher Mann gestorben, absolut.
Und zwar durch die Operetten?
Durch die Operetten in Verbindung mit den daraus gewonnenen Tanzkompositionen.
Aber er war ein Genie. Heute würde man sagen, Vielfachverwertung betrieben.
Ja, er war ein Geldmensch auch. Er war ein genialer Musiker, genialer Komponist, eindeutig. Aber er war vor allem sehr auf Geld. Ja. Also Geld war ihm wichtig. Ne?
Der verdrängten Strauß-Rezeption während der NS-Zeit ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Dort erfährt man, das NS-Regime stilisierte den Walzerkönig zur deutschen Kultfigur und unterschlug dafür seine jüdischen Wurzeln durch Dokumentenfälschung.
Und da hat der Goebbels gesagt, das kann man nicht lassen, weil der Hitler hat den Strauß so gern. Und wir können ja nicht den Strauß jetzt verbieten, weil er Achtel Jude ist, also muss er arisch werden, hat man ihn arisiert. Durch diese plumpe Fälschung, das Taufbuch wurde nach Berlin geschickt, dort wurde das dann schlecht kopiert und da wurde dieser Passus rauskopiert, Stempel gezeichnet Reichssippenamt, nicht?
Auf meiner Strauß-Tour geht es weiter mit der Straßenbahn zum Karlsplatz, einem Ort, der gar kein klassischer Platz ist, sondern ein weiträumiger Park mit Wiesen, Springbrunnen und Kunstinstallationen. Hier kreuzen sich U-Bahn- und Straßenbahnlinien, Radwege und Touristenströme, eine Mischung aus Alltagschaos und großer Oper. Dort spielte sich im Schatten einer barocken Kirchenkuppel für Strauß ein besonders romantisches Kapitel in seinem Leben ab, wie Ilse Heigert erzählt.
Die Karlskirche ist deswegen auf unserem Rundgang, weil Johann Strauß hier geheiratet hat. Er war 13 Mal verlobt und 3-mal verheiratet. Und das im katholischen Österreich im 19. Jahrhundert ist natürlich gar nicht so leicht. Die erste Frau war 7 Jahre älter, die Henriette Jetti Treves, eine Opernsängerin, und er hat sie sehr geliebt. Und die hat er hier in der Karlskirche ganz groß geheiratet. Ja? Man durfte ja als geschiedener Katholik schon nochmal heiraten, aber nur eben als Verwitweter durfte man nochmal heiraten. Als Geschiedener natürlich nicht. Ja? Genau.
Am Ende hat er getrickst.
Am Ende hat er getrickst, ganz genau. Da hat er nämlich die schöne Adele kennengelernt und die hat er auch geheiratet. aber dazu musste er seine Staatsbürgerschaft und seine Religion wechseln. Und er wurde dann ein Staatsbürger von Sachsen-Coburg-Gotha und ein Protestant, ein evangelischer Johann Strauß ganz zum Schluss. Also das ist natürlich für die Wiener so ein bisschen ein, genau, ein bisschen ein Verrat an Wien. Aber was tut man nicht alles für die Liebe?
Im Gegenzug hatte Adele ihren Mann bis zu seinem Tod 1899 gemanagt und sich auch um seinen Nachlass gekümmert. Eigene Kinder hatte Strauß mit keiner seiner Frauen, dafür waren seine Locken ein begehrtes Gut unter seinen weiblichen Fans.
Es gibt auch diese wunderschöne Anekdote von Johann Strauß. Er hatte wunderschön dichtes Haar wirklich bis zum Schluss, obwohl er sich dann gefärbt hat, schwarz, gell? Er war sehr eitel, aber man kann ja nicht jetzt jedem weiblichen Fan eine Locke geben, weil dann wird man früher oder später eine Glatze haben. Und da kam angeblich seine liebe Frau Jetti drauf, immer so ein paar schwarze Pudel mit sich herumzuführen und die schwarzen Locken einfach den Pudeln abzuschneiden. Und so weiß man bis heute nicht, wer eine Pudellocke hat oder eine von Johann Strauß. Ja.
Schon beim Schlendern durch Wien meint man ihn zu hören, diesen Strauß-Sound, der einem aus Cafés, Souvenirshops oder von Straßenmusikanten entgegenwippt. Und doch, Rhythmus ist nicht gleich Rhythmus, besonders nicht in Wien. Davon ist Stadtführerin Ilse Heigert überzeugt.
Der Wiener Dreivierteltakt ist anders als ein normaler Dreivierteltakt. Und da gibt es eine schöne Anekdote. Wir haben vorher über den Otto Schenk gesprochen, der sein Orchester dirigiert hat und einen Straußwalzer gespielt hat. Und dann hat der Otto Schenk gesagt, es ist eben nicht 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. It's 1, 2 and perhaps 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das ist genau das, was den Wiener Walzer zum Wiener Walzer macht. Diese ganz kurze Verzögerung vor dem dritten Taktschlag. Das ist dieses da, 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 da. Und nicht da, 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 da. Sie hören den Unterschied. Ja, Entschuldigung für mein Singen, aber ich glaube, man hört es ganz gut, ja.
Badadam. Ja, der Walzer und Wien, das passt. Und wir streuen noch weiter mit Michael Marek durch die Stadt an der Donau. Er hat ja gerade schon den Zentralfriedhof erwähnt, wo Vater und Sohn Strauß begraben liegen. Aber nicht nur die. Es wimmelt geradezu von verstorbener Prominenz auf Europas zweitgrößtem Friedhof, übrigens nach dem im Hamburger Stadtteil Ohlsdorf. Doch der Wiener Zentralfriedhof ist nicht nur Begräbnis und Gedenkstätte, er ist tief im gesellschaftlichen und auch kulturellen Dasein der Wiener verankert.
Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten.
Mit der BIM, wie die Wienerinnen und Wiener ihre Straßenbahn liebevoll nennen, geht es in den Südosten der Stadt zum Zentralfriedhof. Vor Tor 2, dem Haupteingang, riecht es am Würstelstand nach veganen und fleischlichen Spezialitäten. Das Friedhofscafé offeriert Strudel mit Schlagobers. Gleich daneben warten Fiaker, um Kundschaft durch den zweitgrößten Friedhof Europas zu kutschieren.
Hinter einer Grabreihe haben wir einen Teil dieser Grasfläche einer neuen Widmung unterzogen. Hier passiert nun Urban Gardening. Jene Menschen, die ohnehin ein Grab pflegen, die waren eingeladen, hier nun ein Beet sich auszusuchen und das zu beackern, zu pflegen, Gemüse und Obst zu setzen, was eben in den Sinn kommt.
Julia Stehring arbeitet für die Friedhöfe Wien GmbH. Das Unternehmen kümmert sich um die Pflege und den Erhalt der städtischen Friedhöfe. Stehring begleitet mich über das 2,5 Quadratkilometer große, labyrinthartige Parkgelände. Das entspricht etwa 350 Fußballfeldern. Für sie gehört nicht nur der Tod zum beruflichen Alltag, sondern auch das Leben auf 40 Parzellen. Denn hier bringen junge und alte Menschen Salatsetzlinge in die Erde, sprießen Karotten, Kräuter und Ringelblumen aus der Erde. Urban Gardening. Auf dem Zentralfriedhof wird nicht nur Abschied genommen, sondern auch gehegt und leidenschaftlich gegärtnert. In Bioqualität, da keinerlei Pestizide verwendet werden dürfen.
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Menschen auf den Friedhof zu holen, und zwar zu Lebzeiten. Denn Friedhöfe sind ganz, ganz wesentlich als Naherholungsgebiete mitten in der Stadt. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel auf dem Zentralfriedhof spazieren geht, sieht man allerhand Tiere, bemerkt man allerhand Pflanzen, findet aber auch die Ruhe, die man braucht, um sich zu begegnen, um zu trauern, ein bisschen runterzukommen. Und Urban Gardening hat einen ganz, ganz wesentlichen zusätzlichen Beitrag geleistet, nämlich es hat die Menschen zueinander gebracht.
Ich brauch kein Pflanz, ich brauch kein Glanz, ich brauch kein schöne Leich. Ich komme ohne Kranz genauso gut ins Himmelreich.
Zwischen Totenruhe und Tomatensträuchern ist der Zentralfriedhof auch Naherholungsgebiet, Klimainsel und sozialer Raum.
Ein Friedhof ist ein Spiegel der Gesellschaft. Über viele Jahrhunderte hinweg schon spiegelt er wieder, was Menschen sich wünschen. Beispielsweise Regenwasserurnen, ja? Also die Beisetzung in einer Bronzekugel, in der eine Aschekapsel liegt. Und über die Jahre hinweg prasselt Regenwasser auf diese Urne. Und durch einen Schacht in der Mitte der Regenwasserurne sickert die Asche nach und nach ins Erdreich über. Ja? Also faszinierende Möglichkeiten.
Auf unserem Gang über den Zentralfriedhof treffen wir Stefan Riedel. Der Historiker kennt sich hier aus wie kein zweiter. Mit ihm besuchen wir das Herzstück des Zentralfriedhofs, die über 1000 Ehrengräber. Mal opulent mit Marmor oder schlicht mit Ehrenkranz. Hier haben viele Prominente ihre letzte Ruhestätte gefunden.
Wir stehen jetzt hier vor einem der berühmtesten Teile des Wiener Zentralfriedhofs, nämlich vor den historischen Musikergräbern. Hier haben wir hinter uns zum Beispiel den großen Beethoven, direkt daneben Franz Schubert, ein paar Meter weiter Johann Strauss, der Walzerkönig und so weiter und so fort. Man hat sich überlegt, man könnte doch einfach berühmte Persönlichkeiten hier auf dem Zentralfriedhof bestatten. Schöne Idee, aber kleiner Haken an der Umsetzung, wie kommt man zu den Promis? Wohlgemerkt toten Promis. Also hat man die Idee geboren, bringen wir doch einfach die Promis, die wir schon in Wien herumliegen haben, auf den unterschiedlichen älteren Friedhöfen, hierher. Man hat also Personen wie Beethoven oder eben auch Schubert exhumiert, hat sie hergebracht und hier ein zweites Mal bestattet. Und bis heute gibt es an die 350 Ehrengräber hier am Zentralfriedhof und das Konzept boomt nach wie vor.
Keine Regel ohne Ausnahme. Mozart hat man nicht mit einem Grab, sondern nur mit einem Denkmal geehrt, weil seine sterblichen Überreste irgendwo auf dem 5 Kilometer entfernten St. Marxer Friedhof als verschollen gelten. Beethoven dagegen liegt tatsächlich auf dem Zentralfriedhof, allerdings mutmaßlich mit dem falschen Schädel, den man bei der Umbettung ins Ehrengrab 1888 auf dem Währinger Ortsfriedhof vorgefunden und eingepackt hatte. Im Vergleich dazu hatte Johann Strauss' Sohn, den der Donauwalzer unsterblich gemacht hat, noch Glück. Ihm soll ein Grabräuber nur das Gebiss gestohlen haben. Pilgerort für viele Besucher ist der Grabstein des 2014 verstorbenen Sängers Udo Jürgens, ein 6 Tonnen schwerer Marmorblock in Form eines in ein Totentuch gehüllten Klaviers. Der Wiener Zentralfriedhof ist aber nicht nur Touristenattraktion für Fans von Musikern und Komponisten. Er ist auch Mahnmal und Gedenkstätte für NS-Opfer, KZ-Häftlinge, Widerstandskämpfer und die ermordeten Kinder vom Spiegelgrund. Das war eine sogenannte medizinische Anstalt der Nationalsozialisten im Westen von Wien. Dort wurden Kranke, Menschen mit Behinderung und sogenannte nicht erziehbare Kinder eingeliefert. An ihnen wurden unmenschliche medizinische Experimente durchgeführt. Viele wurden ermordet, darunter auch Kinder unter 3 Jahren.
Ganz besondere Grabmäler am Wiener Zentralfriedhof sind jene christlich-orthodoxen Gräber der Mitglieder der Roma-Gemeinschaft. Diese Gräber werden oft auch schon angelegt und auch entworfen und gebaut, lange bevor die Personen sterben, also zu ihren Lebzeiten bereits, als auch einfach ein Teil der Repräsentation. Sehr prunkvolle Gestaltung des Ganzen mit Bildern, mit Fotos, mit Texten. Bei diesem konkreten Grab hier hatte ich ein ganz nettes Erlebnis. Und hier war vor dem Grab ein großer Tisch aufgestellt mit ganz viel Essen und Trinken oben. Die offensichtlich Familie, aber auch Verwandte, Freunde und so weiter haben sich eben hier versammelt und haben mit dem Verstorbenen gefeiert. Das ist eine ganz andere Art der Trauerkultur. Man integriert, wenn man so möchte, den Toten oder die Tote noch voll in das Leben ein und feiert mit ihm gemeinsam.
Er geht auf die Straßen, sagt nicht wo.
Heute ist der Zentralfriedhof einer der bekanntesten Orte Wiens, vor allem wegen eines sehr bekannten Künstlers.
Das alles macht einem keinen Kummer, weil er ist in Wien, ganz Wien.
Eines der am meisten besuchten Gräber am Wiener Zentralfriedhof ist jenes von Hans Hölzel alias Falco, das auch in der Gestaltung sehr ausgefallen ist. Sie haben einerseits einen ca. 3 Meter hohen Obelisken aus rotem Granit, der sehr fein geschliffen ist. Der Obelisk ist in der Kunstgeschichte immer wieder als ein Symbol für die Unvergänglichkeit von Ruhm verwendet worden. Dann haben sie direkt daneben eine Plexiglasscheibe, die einen Tonträger darstellen soll, der eben die Werke des Künstlers zeigt. Und am Ende, auf der Rückseite, ist diese Scheibe, diese überdimensionierte CD, wenn man so möchte, abgebrochen. Soll darstellen, das Werk des Künstlers wurde abrupt zu einem Ende gebracht durch seinen viel zu frühen Tod.
Nicht jedes Grab ist so funkelnd und außergewöhnlich wie jenes von Hans Hölzel alias Falco. Aber originell geht es am Zentralfriedhof oft zu, manchmal auch skurril, etwa am Ehrengrab des Zeichners Manfred Deix. Der ruht unter einer Riesenkatze mit goldener Krone und Pelzkragen. Der Bildhauer Alfred Ritlitschka wiederum hatte 2009 seiner Trauergemeinde den Konsum von Wodka am offenen Grab verordnet.
Kinder, wir haben eine herrliche Zeit. Wurscht, wo man hinschaut, der Mensch ist voll freit. Wien ist erwünscht und das Geschäft geht wie geschmiert.
In Wien musst erst sterben, bevor sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst lang.
Mein Auto fährst du, ein kleines Kranzerl, dir wink, ein vernünftiges, zünftiges Wernerlied klingt.
Helmut Qualtinger, Wiens großer Satiriker und Schauspieler, wollte kein Ehrengrab, liegt aber genau in einem solchen. Ob wegen seiner Texte über den Tod oder seiner Mitgliedschaft im Verein für Senkrechtbestattung, Stefan Riedel vermag das nicht zu entscheiden. Aber die Senkrechtbestattung als Lösung für das Platzproblem auf Friedhöfen, die hat sich nicht durchgesetzt, erklärt uns der Historiker augenzwinkernd. Unser Rundgang geht langsam zu Ende. Die Grabsteine werfen lange Schatten vor der untergehenden Sonne an diesem späten Nachmittag. Stefan Riedel rät zu einem letzten Abstecher in den Friedhofsshop, um dem Sensemann mit einem Lächeln zu begegnen.
Wo man auch interessante und durchaus zum Schmunzeln anregende Merchandise-Artikel der Friedhöfe Wien finden kann. Darf ich nur ein paar meiner persönlichen Favoriten nennen. Es gibt hier zum Beispiel ein Tourensackerl mit der Aufschrift »Ich turne bis zur Urne«. Einer meiner persönlichen Favoriten ist ein Eiskratzer fürs Auto mit der Aufschrift »Bestattung Wien, mit uns kratzen Sie besser ab«. Mein absoluter Favorite ist ein T-Shirt mit der Aufschrift Friedhöfe Wien. Bei uns liegen sie richtig.
Der Tod, das muss ein Wiener sein.
Dazu kommen Masken mit der Aufschrift Corona leugnen, sichert Arbeitsplätze. Das Miniatur-Leichenauto, der letzte Wagen ist immer ein Kombi und ein Miniatur-Krematorium aus Legostein. Der Ideenreichtum für Devotionalien kennt hier keine Grenzen.
Geh Katzel, geh Katzel, ja, was sperrst dich denn ein?
Der Wiener Zentralfriedhof ist eine Stadt der Toten und noch viel mehr, ein Raum für die Lebenden. Für Spaziergänger, für Trauernde, für Musikliebhaber, für Neugierige und Gärtner. Hier wird der Tod nicht ausgespart. Man begegnet ihm manchmal mit einem Lächeln, manchmal mit Tränen oder einem Spaten, aber immer mit Stil, denn hier liegen sie richtig.
Der Tod muss ein Wiener sein.
Der Tod muss ein Wiener sein. Meine Empfehlung, besser noch zu Lebzeiten besuchen. Und das war's für heute. Ich heiße Marc Diening, danke fürs Zuhören und freue mich, demnächst wieder mit Ihnen unterwegs zu sein.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.